Guten Morgen. Auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und möchte Jan nochmal vielen Dank sagen für die gute Einleitung. Er ist schon richtig ins Zentrum des Themas geführt. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Nein, so geht das nicht. So kann das nicht weitergehen. Was macht ihr denn da? Da hat Gott Hesekiel zu sich zitiert und schimpft nun los. Es muss schon etwas sehr Wichtiges sein, wenn der Chef selbst kommt und eingreift. Aber hören wir zunächst den Text aus Hesekiel 34. Denn so spricht Gott der Herr: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie wieder weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weiden haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden. Ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verehrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was Fett und Starkes behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Hesekiel hat im frühen 6. Jahrhundert vor Christus gelebt. Israel war in Juda und Samaria geteilt. Das Land wurde von fremden Mächten beherrscht. Dafür verantwortlich waren die damaligen Könige mit ihrer Ignoranz dem Herrn, also Jahwe, gegenüber. Sie hatten das Volk zur Abgötterei verführt und waren in den Augen Hesekiels die wahren Schuldigen. In Bildern klagt er sie deshalb an. Aber mir geht es heute nicht um Politik und Schuld der Regierenden. Hesekiel blickt weiter und vor allem auf Gott selbst. Dem geht es vor allem um sein Volk. Gott vergleicht die Menschen mit Schafen in einer Herde. Ja, so könnte man es sehen. Böse Hirten, das waren die Könige und nachfolgend auch die Priester. Die haben die Schafe in die Irre geleitet. Der Hirte sollte aber der Herde Schutz bieten, sie zu saftigen Weiden führen, sich um kranke Tiere kümmern. Stattdessen haben die damaligen Hirten, um im Bild zu bleiben, die Herde zu vergifteten Weiden geführt. Das waren die Götzen und die Abgötterei. Wenn erstmal ein Schaf anfängt, von dem falschen Gras zu fressen, folgen die anderen. Und so vergiftet sich die ganze Herde. Der Herdentrieb ist gerade bei einer Schafherde sehr ausgeprägt. Und so haben immer mehr Juden sich Götzen ins Haus geholt und religiöse Bräuche ihrer Nachbarvölker übernommen. Wenn es gut lief, haben sie Jahwe nicht verleugnet. Sie haben ihn irgendwie in ihre Religion mit eingebaut. Die Hirten, das waren ja die Könige, und seine Beamten und auch die religiösen Führer haben das geduldet oder vielleicht sogar gefördert, weil sie selbst nicht mehr an ihren Gott geglaubt haben. Die Propheten des Alten Testaments haben den Zusammenhang klar erkannt und die Abgötterei für die Unterdrückung des Volkes durch andere Mächte verantwortlich gemacht. Die indirekte Anklage an die Herrschenden wird mehr als deutlich in dem vorangegangenen Text. Aber Hesekiel schaut vor allem auf das Volk. Ja, sie treiben Abgötterei. Aber sind sie wirklich voll dafür verantwortlich? Wie ist es denn in so einer Herde? Wenn sie auf eine andere Weide getrieben werden, achtet jedes Schaf auf das Schaf vor und neben ihm. Der Schäfer hat die Richtung vorgegeben und der ganze Pulk marschiert in diese Richtung. Mal ehrlich, würde ein einzelnes Schaf auf die Idee kommen und in Frage stellen, dass das Schaf vor ihm in die richtige Richtung geht? Auch wenn wir ungern diesen Vergleich ziehen mögen, achten wir nicht auch darauf, was die anderen so machen? Bekommen wir nicht auch unsere Sicherheit für unser Tun und Unterlassen daraus, dass andere es genauso machen? Kann man überhaupt aus einer Gruppe ausbrechen? Wer sich umdreht und in die entgegengesetzte Richtung marschieren möchte, wird abgedrängt und mitgerissen oder kommt unter die Hufe. So erklärt sich, dass Hesekiel eher mild mit seinem Volk umgeht, und dafür aber die Führer zur Verantwortung zieht. Und wie sieht Gott selbst die Sache? Ich denke, er sieht die Sache auch so. Er schaut sich das Treiben des Volkes an und sieht die Verantwortlichen dafür. Irgendwie ist es wie in Markus 6,34, wo Jesus das Volk jammerte. Das heißt, dass es ihm leid tat. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jetzt reicht's. Da geht mir die ganze Herde verloren. Da muss ich selbst eingreifen, sagt Gott dazu. Da würde man ja nun vermuten, dass er erst einmal aufräumt. Das heißt, mit den Schafen schimpft, sie bestraft und streng erzieht, damit sie lernen, in welche Richtung sie zu gehen haben. Hesekiel beschreibt Gottes Handeln aber ganz anders. In Vers 11 lesen wir, dass er sich seiner Herde annehmen will. Er will sich kümmern. Er ist derjenige, der die Verantwortung für diese Herde übernimmt. Wenn die Schafe in die falsche Richtung marschieren, muss der Hirte dafür sorgen, dass sie wieder in die richtige Richtung gelenkt werden. Dazu hat er auch seinen Hirtenhund, der die Befehle seines Herrn umsetzt und die Schafe in die richtige Richtung lenkt. Denn wenn ein Schaf unbedingt in die falsche Richtung laufen will, sorgt der Hund dafür, dass es nicht in die Irre läuft. Auch im wirklichen Leben ist es so, dass Helfer da sind. Da waren die Priester, heute die Pastoren und Prediger. Aber auch jeder Mitbruder und jede Mitschwester. Wenn wir uns von Gott gebrauchen lassen, dann können wir uns um seine Herde, also um die Gemeinde, kümmern. Aber wie ist das mit dem Hirtenhund? Der hat gelernt, wie er die Schafe lenken soll und kann dies selbstständig ausführen. Aber er wird niemals auf eigene Faust losrennen und die Schafe in eine Richtung treiben. Seine Augen sind immer fest auf den Hirten gerichtet. Ein kleines Zeichen und schon läuft er los. Es geht ihm um die Umsetzung des Willens seines Herrn und nicht um eigene Interessen. Solche Helfer möchte Gott haben, die auf ihn hören und auf seinen Willen achten. Die Priester und Könige jener Zeit haben da versagt, weil sie ja gar nicht auf Gott geachtet haben. Sie waren viel zu sehr damit beschäftigt, ihre Machtposition zu festigen, Verträge zu schließen, Allianzen zu bilden. Wenn da mal so ein blöder Prophet kam und ihnen sagte, dass sie in die falsche Richtung laufen, dann hat das extrem gestört. Was tut Gott als Zweites? Er sucht seine Herde. Nanu, so eine Herde ist doch nicht zu übersehen. Tja, das war ja das Problem. Es gab zwar eine Menge Schafe, also Menschen, die zu seinem Volk gehörten, aber die Hirten glänzten durch Abwesenheit. So zerstreute sich die Herde, jeder ging seine eigenen Wege. Es waren eben Schafe, die keinen wirklichen Hirten hatten. Und so konnte es passieren, dass sich die Menschen Hausgötzen auf den Kamin stellten, dem Wettergott Opfer darbrachten und um Regen und Sonne baten, am Freitag den 13. nicht vor die Tür gingen und in der Wochenzeitschrift zuerst das Horoskop lasen, damit sie ihr Leben danach einrichten konnten. Nein, sowas tun wir natürlich heute nicht. Heute nicht mehr. Klopf lieber dreimal auf Holz. Man kann ja nie wissen, oder? Da macht sich also Jesus auf, um die Schafe seiner Herde zu suchen und zur Herde zurückzubringen. Das finde ich sehr tröstlich. Wie oft geht es mir auch so, dass ich Gottes Weg aus den Augen verliere und umherirre. Da ist es gut zu wissen, dass Jesus das nicht egal ist. Er schaut nach mir. Er erkennt, was mich von ihm weggezogen hat und gibt mir Hilfestellung, den Weg zurück zur Gemeinde zu finden. Jesus ist eben der gute Hirte. Das nächste, was wir von Gott dann erfahren, ist, dass er erretten will. Offensichtlich sind seine verirrten Schafe tatsächlich in Gefahr, auch wenn sie selbst das gar nicht merken. Die Hilfe Gottes anzunehmen, ist dann also oft auch der einzige Weg aus der Krise. In Johannes 10, Vers 27 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Jesus ruft seine Schafe, die sich in der Gefahr befinden, auf eigenen Wegen ins Verderben laufen. Und die Schafe kennen die Stimme ihres Hirten. Ist es nicht auch so mit uns? Wir sind Jesus begegnet. Wir haben ihn erkannt. Wir hören sein Wort in der Bibel und in der Predigt. Seine Worte sind uns vertraut. Wer dann dieser vertrauten Stimme folgt, der kommt zurück zu Jesus. Oft sehen wir gar nicht, wie weit wir von einem guten Weg abgekommen sind. Wohl dem, der dann ein offenes Ohr für Gottes Stimme hat und sich wieder auf den rechten Pfad führen lässt. In Vers 13 kommen weitere Tätigkeiten Gottes zum Tragen. Ich will sie herausführen. Die 13-jährige Tina hat sich abends von zu Hause weggeschlichen, um mit ihrem Freund in die Disco zu gehen. Dort sind aber Dealer, die ihre Rauschmittel sehr gewinnbringend an die Jugendlichen verticken wollen. Der Vater bekommt das mit, eilt in die Disco, holt seine Tochter und ihren Freund da heraus. Die Tochter ist natürlich sauer. Aber am nächsten Tag steht in der Zeitung, dass einige Disco-Besucher mit Überdosis in der Klinik gelandet sind. So wie dieser Vater seine Tochter beschützt hat, sorgt auch Jesus für uns. Oft verkennen wir seinen guten Willen, wollen lieber unseren eigenen Weg gehen. Aber er übernimmt und führt uns heraus. Später werden wir vielleicht einmal erkennen, dass das unsere Rettung war. Und ich will sie sammeln und nach Hause bringen. Wir staunen, wie aktiv Gott hier plötzlich wird. Was er alles für sein Volk bzw. seine Gemeinde tut. Und wir erkennen daran auch, was Gott eigentlich von seinen Königen und Priestern erwartet. Die aber glänzen durch Abwesenheit und Nichtstun. So ein Hirtenjob ist wohl auch kein leichter Job. Denn offensichtlich kostet es viel Mühe und Geduld, die Schafe zusammenzubringen und auch zusammenzuhalten. Und dabei haben es die Schafe doch sehr gut bei ihm. Er will sie weiden. Er führt sie dahin, wo sie genug, in Klammern, geistliche Nahrung bekommen und richtig satt werden. In unseren Gottesdiensten, in der Bibelstunde, in der Seelsorge und auf Freizeiten gibt es reichlich Worte des Lebens, die uns Schafe prächtig gedeihen lassen. Und damit nicht genug. In Vers 14 erfahren wir dann auch, dass er uns führen will. Er will uns an die Hand nehmen und dahin bringen, wo es das Beste gibt, nämlich in die Nähe Gottes. Man muss sich das sehr drastisch vorstellen. Israel war und ist auch heute noch ein ziemlich karges Land. Wüste und Salzmeer bieten trostlose Bilder. Wer sich dahin verirrt, der ist dem Tode geweiht. Wenn nur irgendwo Wasser dazu kommt, sei es durch plötzlichen Regen oder Quellen oder Flusstäler, dann blüht und grünt es im Überfluss. Ein guter Hirte kennt diese Plätze, weiß, wie weit die Wege dahin sind, weiß, ob er mit seiner Herde gemütlich dahin trotten kann oder ob Eile geboten ist. Aber auf jeden Fall führt er die Herde und bringt sie ans Ziel. Dort können sie gut leben. Wenn Gott seine Schafe, das sind die Gemeindeglieder, gesammelt hat und an die besten Weideplätze, das sind die Freizeiten, Bibelstunden, Gottesdienste, geführt hat, dann lässt er sie dort lagern, das heißt zur Ruhe kommen. Dort bekommen sie reichlich und gute Nahrung. Das ist übersetzt Worte des ewigen Lebens. Das stärkt sie im Glauben und schafft eine gesunde Grundlage für ihr Leben. Aber das Wichtigste ist in Vers 15 die Aussage, ich selbst will es tun. Hier geht es nicht um theoretisches Wissen oder auswendig gelernte Bibelsprüche. Der lebendige Gott selbst will uns aufbauen und stärken. Denken wir in diesem Zusammenhang auch an das Abendmahl, wo wir ganz konkret Anteil bekommen an Jesus. Das ist das Geheimnis des Glaubens, dass Jesus dann in uns wirkt und uns von innen heraus verändert. Sie kennen sicherlich alle das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Diese Geschichte steht in Matthäus 18, Vers 12 bis 14. Ich lese uns hier kurz die Verse 12 und 13. Was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins unter ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. Das ist schon eine seltsame Geschichte. Jesus stellt seinen damaligen Zuhörer diese Frage: Was meint ihr? Ja, viele von den Zuhörern waren selbst Hirten oder hatten jemanden in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft, die Herden zu hüten hatten. Die wussten also sofort, wovon Jesus sprach. 100 Schafe waren schon eine ganze Menge. So eine Herde stellte auch einen großen Wert für den Eigentümer dar. Es war oft die Grundlage für dessen Wohlstand. Wenn sich da ein Schaf verirrte, dann ist das zwar ärgerlich, aber sicher zu verschmerzen. Und Jesus stellt hier ernsthaft die Frage, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und sucht das Verehrte? Natürlich nicht, wird er prompt zur Antwort bekommen haben. Man kann doch nicht eine ganze Herde, das kostbare Eigentum des Besitzers, was dem Schäfer anvertraut ist, alleine und schutzlos lassen, um ein einzelnes Schaf zu suchen. Wilde Tiere könnten die Herde angreifen oder Diebe im schlimmsten Fall die ganze Herde stehlen. Was sollte der Schäfer denn dem Eigentümer sagen, wenn er mit nur einem Schaf zurückkommt und 99 weg sind? Das gäbe mächtigen Ärger, wenn nicht gar Gefängnis und Auspeitschen. Also Jesus, du spinnst wohl. Jesus provoziert oft mit den Gleichnissen. Er versucht den Menschen nahezubringen, dass es im Himmelreich eben anders zugeht. Da zählt nicht der materielle Wert, sondern es geht um die Angst des verehrten Schafes und die Verlorenheit, das Getrenntsein von Gott. Es ist ein mächtiges Bild für die Verlorenheit des Menschen überhaupt. Durch Adam und Eva ist die Sünde, das ist die Trennung von Gott, zu den Menschen gekommen. Man kann sich nicht noch so anstrengen und Gott kommt man doch nicht näher. Die Menschen zu Jesu Zeiten waren der Meinung, wenn man sich an alle Gesetze und Gebote hält, könnte man damit die Trennung zwischen Gott und Menschen aufheben. Und Jesus zeigt ihnen hier, nur wenn Gott selbst diesen Sund, diese Trennung überbrückt, hat der Mensch eine Chance. Wir wissen ja, dass Jesus selbst sterben musste an Karfreitag und zu Ostern auferstehen, sonst hätten wir heute immer noch keine Chance, zu ihm zurückzufinden. Jesus ist hier selbst der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe gibt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus bei dem Gleichnis vom verlorenen Schaf diesen Vers 16 aus Hesekiel 34 vor Augen hatte. Mit dem Gleichnis legte er seinen Zuhörern sozusagen die alttestamentliche Bibelstelle aus. Ich will suchen und das Verehrte zurückbringen. Wie schnell sondert man sich von der Herde ab und sucht seinen eigenen Weg. Aber wie gefährlich ist es auch? Gott spricht davon, dass er das Verwundete verbinden muss und das Schwache stärken muss. Im Bild stelle ich mir das so vor, dass sich das verirrte Schaf in der Wüste ein Bein gebrochen hat und sich kaum bewegen kann. Es dauert nicht lange, bis der Durst einsetzt und das Tier immer schwächer wird. Es braucht dringend Hilfe von außen. Wenn man so am Ende ist und dann Hilfe naht, dann ist riesige Freude da. Das Schaf freut sich, wenn es den Hirten sieht. Es ist gewiss, dass jetzt alles wieder gut wird. Und der Hirte freut sich, dass er das Schaf gefunden hat und er ihm jetzt helfen kann. Oder ohne Bild, auch noch so erfahrenen Christen passiert ist, dass sie in Versuchung geraten. Man hat Jesus nicht mehr im Blick. Erst ist es eine kleine Notlüge, dann immer mehr Verstrickungen. Moment, stimmt was nicht. In Unwahrheiten und am Ende wird es Betrug, üble Nachrede oder hinterlistiges Zufallbringen von anderen Menschen. Der Teufel triumphiert, er hat uns im Sack. Geistlich gesehen sind wir nun mehr als angeschlagen. Da naht Jesus, er hilft uns, die Dinge richtig einzuordnen, Schuld zu erkennen und den Mut zu fassen, sich bei den von uns Geschädigten zu entschuldigen. So bringt er uns zurück zu seiner Herde. Aber der Vers geht ja noch weiter. Gott will nicht nur das Verlorene zurückbringen, sondern er kümmert sich auch um die Schafe, die gut genährt auf seinen Weiden stehen. Das finde ich besonders tröstlich, denn bisher schien es fast so, dass man erst weglaufen muss, damit Jesus sich um mich kümmert. Nein, man muss nicht verloren sein, um von Jesus umsorgt und gepflegt zu werden. Er kümmert sich um alle, auch die, die treu in der Gemeinde dienen und seine Liebe an andere weitergeben. Auch die, denen es gut geht und die fest im Glauben stehen, brauchen Schutz und Pflege. Auch für diese Christen ist Jesus da und gibt ihnen, was sie brauchen. Jeder bekommt die Pflege, die er gerade nötig hat. So sind weder die, die treu in der Gemeinde stehen, noch die, die sich haben verführen lassen und die innerlich nicht mehr so richtig dabei sind, Jesu Lieblinge. Er weiß, was jeder gerade braucht und was er ihm geben muss. Er ist eben der gute Hirte. Und in Vers 31 bekräftigt Gott noch einmal, dass er selbst der gute Hirte für sein Volk sein will und dass er Schutz und Hilfe, aber auch reichlich Nahrung und Wohlbefinden geben will. Jedes Schaf kann sich glücklich preisen, in dieser Herde dabei sein zu dürfen. So weit, so gut. Wir wissen jetzt, dass sich Gott selbst um uns bzw. seine Gemeinde kümmern will. Er hat das auch getan, als er mit Jesus in diese Welt kam und die Hirtenrolle ausfüllte. Aber was ist eigentlich mit den Schafen, also mit uns? Haben wir uns schon mal Gedanken gemacht, wie ein Schaf sein sollte? Albert Einstein hat mal diesen Satz geprägt: Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein. Das klingt doch logisch. Ein Wolf wird es natürlich schwer haben, sich in eine Schafherde zu integrieren. Schaf zu sein ist also das Geheimnis, sich in eine Schafherde integrieren zu können. Was bedeutet das denn für uns? Ein Schaf ist dann Mitglied einer Herde, wenn es sich mit den anderen zusammenfindet. In der Gemeinde ist unser Platz. Ein Schaf lässt sich zusammen mit der Herde lenken, denn der Hirte kennt die guten Weideplätze und die sicheren Wege dorthin. Es gehorcht der Stimme des Schäfers und fügt sich dem Leiten des Schäferhundes. Wir haben die Bibel und die Predigt. Wir hören die guten Worte und setzen sie dann auch um. Und wir hören auch auf den Prediger, unseren Gemeindehirten. Er hat nicht nur das Wohl des Einzelnen, sondern auch das der ganzen Gemeinde im Auge. Auch ein Schaf kann sich mal verirren und sich von der Herde trennen, aber es kennt seinen Schäfer und hofft auf ihn und freut sich über seine Hilfe. Der Christ kann auch mal falsch liegen, aber wir haben den Prediger und die Mitchristen. Und in den Sprüchen Salomons können wir lesen, dass man dann weise ist, wenn man sich über mahnende Worte freut, statt sich zu ärgern, und sich zurückbringen lässt auf den gemeinsamen Weg, auch wenn das manchmal innerlich wehtut. Die Gemeinschaft der Heiligen, Schafe seiner Herde. Wir kennen den Weg und auch diese Woche sollten wir ihn konsequent gehen. Achten Sie doch mal beim Grasen, das ist die stille Zeit, auf die Stimme des Schäfers, das ist sein Wort. Lassen Sie seine Worte in Ihr Herz und geben Sie seiner Liebe Raum. Geben Sie sie weiter an die, die uns Jesus in den Weg stellt. Ich wünsche Ihnen und mir für diese Woche die Erkenntnis, dass wir gut aufgehoben sind in seiner Schafherde und unter seiner Führung. Amen.